So, schönen guten Tag. Wir fangen einmal mit der Frage 1 an. Und zwar diese lautet: Was bedeutet Inklusion für Sie? Wenn Sie möchten, können Sie.
Ich verstehe gar nicht, ich bin schwerhörig.
Okay, ich kann auch lauter sprechen, das ist kein Problem.
Ja, das wäre vielleicht besser, wenn wir dann
Ich
zwischendurch.
habe zwar Hörgeräte, aber die kann ich nicht hier auf der Flucht auf hohes Ohr hier. Schadensgeld.
Okay.
Da muss ich immer fragen, bitte können Sie es nochmal wiederholen.
Das ist kein Problem, das mache ich sehr gerne.
Ja.
Okay, ich mache es doch einmal lauter. Was bedeutet Inklusion
Ja,
für Sie?
Also ich muss da dazu sagen,
Frau Robbe,
eigentlich bin ich mit Inklusion, kann ich nicht, bitte?
Also mein Name ist Barbara Rogge. Ich bin seit 2 Jahren hier in diesem Heim und fühle mich gut. Aber zum Thema Inklusion möchte ich Ihnen etwas Wichtiges sagen, was ich mir vorstellen kann, dass es in Ihrem Land auch Gespräche dazu gibt. Wir haben viele blinde oder auch sehbehinderte Kinder in unserem Land und wir möchten gern, als ich früher zur Schule ging, wurden die Blinden geschult. Aber jetzt möchten wir das gemeinsam mit sehenden Kindern erleben, also die Inklusion. Das heißt, ich stelle mir den Unterricht schon ganz spannend vor, wenn Sehbehinderte und Blinde miteinander kommunizieren müssen, zum Beispiel bei einem Wandertag oder auch bei einem Hörspiel zum Beispiel. Blinde sind ja ausgesprochene Hörspiel-Fans, die lieben das Hörspiel unheimlich. Und jetzt wird auch mehr im Unterricht gesagt, dass man selbst nach dem Stoff ein Hörspiel mitgestalten kann. Früher haben wir um den Lautsprecher gesessen und die Hörspiele gehört. Leider geht uns jetzt einiges verloren durch die anderen Kommunikationsmittel. Ja, danke.
Ja, in meinem Schuldienst bin ich mit Inklusion in Berührung gekommen. Die Schüler, die meinetwegen sprachgestört waren, da gab es in der DDR von der 1. bis zur 4. Klasse diese Klassen, schlechter Ausdruck. Und dann kamen sie ab der 5. in die normalen Klassen. So, und das war natürlich ein riesengroßes Problem. Wie ist das Kollektiv? Wie ist der Klassenleiter? Wenn das jetzt meinetwegen oberflächlich war, da gingen die förmlich unter, wenn sie meinetwegen sprachgestört waren. Und dann hatte ich ein Mädchen gehabt, das hatte Rheuma. Das konnte nur einen dünnen Bleistift anfassen, beim Tafelbild abschreiben, ist sie nie fertig geworden. Es klingelten raus, dann kam ja schon die andere Klasse und da habe ich den Vorschlag gemacht, dass die Eltern, da waren gut zu dir, und Arzt und Ingenieur, festlegen, wer schreibt in welchem Fach mit und dann bekommt sie diese Kopien, die dann wir hatten Hefter. So, das war das. Dann war eine Schülerin, die war sehschwach und die hat unser Direktor nicht nehmen können. Aus einem ganz bestimmten Grund, die Schule, also wie die DDR-Schulen, mit engen Treppenhäusern. Wenn dann Pause war, da flog fast der Lehrer mit hinterher und da hat er den Vorschlag gemacht, in eine der Ost-, Nord- und Südschule, also die Schulen, die so um 1914 gebaut wurden, mit den breiten Treppenhäusern. Und das hat auch die Mutter nicht übel genommen, obwohl sie in Lobe der West wohnte, wo wir mehrere Schulen hatten. Und da muss ich also dazu sagen, dass, um das zu bewerkstelligen, das hängt wirklich von der Lehrerpersönlichkeit ab. Und dann kannte ich die Gutenberg-Schule, die jetzt in Jena die Montessori-Schule heißt. Und da wurde aus dem Bekanntenkreis meiner Enkelin sogar ein Kind eingeschult, das blind war und im Rollstuhl. Ja, also da ist in der heutigen Zeit das wesentlich besser. Ob es nun 100% ist, das kann ich nicht beurteilen, aber ja.
Dankeschön.
Bitte sehr.
Das ist Schneider Herbert. Und die Inklusion ist zwar eine sehr gut angedachte Angelegenheit, aber sie hat natürlich auch Riesenprobleme und die Probleme liegen aber beim Lehrpersonal. Wen sollen sie unterrichten? Die Kinder, die der deutschen Sprache mächtig sind oder die, die der deutschen Sprache weniger oder gar nicht mächtig sind? Was sollen die Lehrer tun? Ich bin zwar kein Lehrer, aber ich kann mich in die Situation dieser Leute hineinversetzen. Und sie stehen teilweise hoffnungslos vor den Klassen. Es gibt da aber auch keine Lösung. Man macht hier Sprachlehrgänge, die werden ja durchgeführt hier in Deutschland für die Migranten. Nur jetzt wird das Geld gestrichen, das Geld wird weniger, ergo fallen auch diese Lehrgänge weg. Und da gibt es natürlich dann weiterhin auch wieder mehr Probleme. Wie soll es weitergehen? Und diese Frage beantwortet noch keiner. Danke.
Dankeschön.
Ja, guten Tag, hier ist Frau Hoffmann. Wir haben eine Tochter, die ist Kindergärtnerin. Und wenn ich früher aus der Schule, von meiner Arbeit kam, mein Kind war nie da, war immer verschwunden. Ich habe mir immer eingebildet, sie geht zu Klassenkameraden Schularbeiten machen, war aber nicht so. Sie ist immer heimlich in den Hort, in die Schule gegangen und hat mit den Erstklässern Schularbeiten gemacht. Das war ihr wichtig und jetzt arbeitet sie in Erfurt und fördert entwicklungsverzögerte Kinder. Und dann muss er immer ins Helios, ins Krankenhaus zu dem Doktor, der dann entscheidet, können Sie jetzt in die Schule oder noch nicht. Und da arbeitet sie dran. Da ist er immer gefragt, gell. Und so, und wir sind alle so mit unseren Kindern sehr verbunden. Und jetzt haben wir mittlerweile 3, die das Abitur machen. Wenn sie es schaffen, wir werden es sehen. Und so, gell, das ist also wirklich wichtig. Die ganze Familie ist kinderlieb. Bei uns ist jedes Kind gut aufgehoben. Muss so sein. Danke.
Dankeschön. Wie sieht eine typische Woche bzw. Tag bei Ihnen aus? Welche Angebote gibt es und welche interessiert Sie davon am meisten?
3, 2, 1 und Start.
Also, wir haben ja eine Monatszeitung, wo alle Veranstaltungen vom 1. bis zum 30. oder 31. aufgeführt sind. Das beginnt montags mit dem Gottesdienst. Dann kommen Denkspiele, Gymnastik, Musik und Bewegung. Also es ist jeden Tag etwas anderes. Und dann kommen noch Nachmittagsveranstaltungen hinzu für alle. Weil gestern war zum Beispiel der Dittelstädter Männerchor hier oder Shandy-Chor oder interessante, also gute Gemeinschaftsveranstaltung. Also langweilig wird es nicht. Meistens muss ich gerufen werden, wenn ich beim Laptop beschäftigt bin.
Und welches Angebot interessiert Sie am meisten?
Ja, am meisten interessiert mich eigentlich jetzt, was für Literatur ist, Buchlesungen, Musikveranstaltungen, kommt noch Klaviermusik hinzu. Ja, denn heute habe ich gemerkt, bei der Gymnastik mit meinem Asthma, da bin ich bald erstickt. Ne? Ja, da hatte ich Schwierigkeiten. Ja.
Dankeschön.
Bitte sehr.
3, 1 und Start.
Ja, also bei uns ist es im Haus überhaupt nicht langweilig. Ich bin mit meinem Mann zusammen hier, weil er überhaupt nicht alleine bleiben wollte. Helios hat ihn eingewiesen und da sagt er immer, wo rennst du jetzt schon wieder hin? Ich bin immer voll beschäftigt. Entweder schreibe ich Protokoll oder wir haben andere Veranstaltungen. Und dann muss ich sagen, die Frau Meischer, die macht ganz viel los. Das gibt es garantiert nicht überall. Wir haben so viele Veranstaltungen hier und der Raum ist immer gekrachtvoll, wirklich. Kommen alle gerne runter. Ja, so ist es eben. Also wir langweilen uns nicht. Und das ist erstmal wichtig. Dankeschön.
Danke sehr.
2, 1 und Start.
Ich bin die Renate Schulze. Mich kennt im Haus jeder, da ich schon sehr, sehr, sehr lange hier im Haus bin. 44 Jahre bin ich hier im Haus. Und ich fühle mich wirklich sehr wohl, also ohne zu lügen, es ist die Wahrheit. Ich bin von Geburt auf behindert, ich bin so geboren, aber ich habe Normalschule besuchen dürfen, ich, also wie normale Kinder eben. Und ich, wie gesagt, ich bin 44 Jahre in diesem Haus. Und vielleicht schaffe ich es noch einige Jahre mehr. Das wäre für mich sehr, sehr wichtig. Denn hier, wie Sie schon sagten, meine Kollegen, hier gibt es keine Langeweile. Hier werden alle wirklich sehr gut betreut und wir haben sehr viel Unterhaltung.
Dankeschön.
2, 1 und Start.
Na, außer den angebotenen Angeboten hier in der erwähnten Zeitung habe ich ja noch die Möglichkeit, durch meinen Internetzugang die tägliche Presse zu lesen und eben auch an den aktuellen Geschehnissen im Lande zu informieren. Und das ist günstig und das ist noch gut für mich, denn es sieht ja ansonsten beschissen aus, manche Dinge. Danke.
Danke sehr. Wie haben Sie den Übergang erlebt und was hat Ihnen dabei geholfen?
3, 2, 1 und los.
Ja, ich bin von Geburt auf, wie gesagt, behindert. Saß den ganzen Tag alleine zu Hause, weil die Mutti arbeiten ging. Vati war gestorben. Und ich bin einmal in Urlaub für Behinderte gefahren. Und da habe ich schon welche getroffen, die jetzt schon hier gewohnt haben. Und sagten, Mensch, sei nicht so, komm und so. Und ja, da habe ich mich überwinden und habe an Honecker geschrieben, weil ich Bezirk Halle war und das war Bezirk Erfurt. Und damals hatte jeder Bezirk für seine Leute zu kämpfen. Und ich habe einfach eine wohlvolle Zeilen an Honecker geschrieben. Auf einmal kam eine Delegation, hat das begutachtet, ob das die Realität war, was ich geschrieben hatte. Ich habe nicht lange warten brauchen, so circa über ein Vierteljahr, und dann war ich hier in Erfurt. Und ich fühle mich sehr, sehr wohl hier drinnen. Die Betreuung ist wirklich, also man kann nicht klagen. Es gibt auch mal manche Dinge, wie zu Hause auch. Zu Hause läuft auch nicht immer alles glatt. Ne? Aber im Grunde genommen ist es eine sehr gute Betreuung. Und wir können alle froh sein, die die Hilfe brauchen, dass diese Heime bestehen. Und ich bin sehr gerne hier.
Dankeschön.
2, 1 und los.
Ich bin jetzt ein Jahr hier im Hause, der Not gehorchend, nicht den eigenen Triebe. Aber es muss sich jeder, der hierher kommt, bewusst sein, dass er sein eigenes Leben hinter sich lässt und dass er von vielen Dingen seines bisherigen Lebens Abschied nehmen muss und sich hier eben integrieren muss. Und das fällt in manchen Dingen doch schwer, wenn man viele, viele Jahre selbstständig gehandelt hat und sich hier mit manchen Dingen doch unterordnen muss. Das ist für viele ein Problem.
Was hat Ihnen dabei geholfen?
Ja, dass ich viel gelesen habe und Musik gehört habe.
Danke sehr.
3, 1 und los.
Also ich muss dazu sagen, ich hatte in Jena eine günstige Wohnung, Straßenbahn, Bus und bin noch jede Woche ins Computercafé gegangen oder gefahren. Und dann bekam ich im März und April 2 Blutstürze. Die war in der Wohnung, sah wie ein Schlachtfeld aus. Meine Nachbarin hat gleich einen Krankenwagen gerufen und das 2-mal. Und da sagte meine Tochter, die wohnt in Töttelstedt, Mutti, das ist nichts für dich allein in Jena. Also ich muss dazu sagen, da habe ich noch einen Schwiegersohn, aber meine Tochter ist vor 4 Jahren gestorben. Naja, der ist selbstständig, den kann ich ja auch nicht belangen. Und am 2. Juni wird ein Zimmer frei. Und da ging das dann hopp die hopp. Erstmal musste ich noch 3 Monate in Jena die Miete bezahlen, die Wohnung auflösen. Das meiste habe ich verschenken können. Außer Schrankwand nimmt heute niemand mehr und Sitzecke passt nicht überall hinein. Die Elektrogeräte, alles an Mann gekommen. Hatte ich so eine wunderbare Couch, die passt auch hier nicht ins Zimmer, hat mein Schwiegersohn gemessen. Und dann habe ich dann meine Sachen, jeder konnte sich dann holen aus, von Angehörigen, was er möchte. Hatte ich aber trotzdem noch 2.500 Euro für Auflösung für das bisschen, was noch da war. Dann die 3 Monatsmieten. Das muss ich dazu sagen, das war erstmal finanziell ein Riesenschock, was da auf einen zukommt, weil das so, weil man nicht dran eingerichtet wird. Das war jetzt das wenig. Naja, und dann muss ich dazu sagen, da bekam ich dann ein Zimmer, wo ich WLAN-Empfang habe, darum ging es. Und da kam dann aber die Fürsorgerin zu mir und sagt, ich sollte in eine andere Station, also hier innerhalb des Hauses. Und da habe ich zu ihr gesagt, lassen Sie mich bitte hier in dem Raum drin. Ich möchte auch nicht in der Cafeteria essen. Ich habe hier mit den Schwindelattacken, da fällt mir alles aus den Händen. Da musste ich mir vielleicht den Kaffee selber eingießen. So bekomme ich alles serviert. Ich mache die Tür auf, draußen ist der Esstisch. Und das wird das serviert, dann nimmt man die Mahlzeiten ein, geht zu einer Veranstaltung. Wenn nichts ist, gehe ich in mein Zimmer, gehe ich an meinen Laptop. Da habe ich Tablet, Laptop, alles mit. Und da beschäftige ich mich. Und da habe ich jetzt ein Familienbuch, was ich da schreibe. Und das habe ich mir ausgeliehen. Das heißt Lengenfelder Familienbuch. Habe ich alle Verwandten rausgeschrieben. Und dazu jeden noch Erinnerung. Leider wegen des Datenschutzes hört es dann auf. Also ich glaube, 99 hört es schon auf. Und da fehlt mir gerade so in der Mitte noch etwas. Ne? Und ich kann auch mit niemandem genau mehr reden. Die meisten sind gefallen von meinem Vaterseite Verwandten. Ne? Da habe ich nur noch einen Großcousin und den haben wir voriges Jahr besucht. Und dann hat er gesagt, wo überall Verwandte wohnen, in den Eichsfelddörfern, und da waren wir dort. Und die sind ja alle super freundlich. Und die konnten sich sogar an meine Großeltern, die anderen Verwandten erinnern. Ja, es war genau Sperrgebiet nach Essen. Ne? Manfried ist der nächste Ort. Ja, naja, jetzt habe ich mich schon damit abgefunden. Meine Tochter, die kommt so oft sie kann. Und die anderen waren auch alle schon hier. Ja, aber dann manchmal ist irgendwas, da hat mich schon das Bett gestört zu Hause. Da hatte ich Schlaraffia-Matratzen, die hat meine Enkelin in Leipzig und hier so, wo so Metall drunter ist. Und da hatte ich da hier eine Hüftoperation, da konnte ich erst überhaupt nicht liegen. Dann habe ich nachher eine neue Matratze bekommen. Ja, naja, es ist nicht wie zu Hause, ne? Aber mein Zimmer habe ich mir so eingerichtet. Ja.
Dankeschön.
Danke.
Was würden Sie der jungen Generation gerne mitgeben und sagen?
3, 2, 1 und los.
Ja. Also ich bin ein Kind aus einer Familie mit 6 Kindern und war die große Schwester. Ich war also bei allen Problemen, bei allen Pflichten, ich war immer dran, ich konnte mich nie drücken und habe immer gedacht, das ist ja fürchterlich. Und im Grunde genommen muss ich jetzt im Nachhinein sagen, es hat mir nicht geschadet. Ich bin ins Leben gegangen. Ich wusste alles, was richtig und was falsch ist. Und da war das für mich im Grunde genommen im Nachhinein ein Vorteil, weil ich schon eben alles eingeübt hatte und so. Gell? Und habe immer Kinder betreut, also meine Geschwister. Und von unserem Professor Sundermann, der das Helios geleitet hatte, ist schon verstorben. Die Kinder, und da hat die damals zu meiner Mutti gesagt, kann ihre Tochter nicht mal unsere auch mitnehmen. Dann bin ich mit dem ganzen Kinderschar am Rand vom Steiger und dann haben wir auf der Skiwiese gespielt, eine Decke mitgenommen, ein paar Bälle mitgenommen und da haben wir, es gab keine Kindergartenplätze und keine Hortplätze, es war eine ganz arme Zeit. Mein Bruder, der hatte einmal für ein halbes Jahr einen Kindergartenplatz und dann musste ich wieder zu Hause bleiben und ein anderes Kind kriegte die andere Hälfte. Es war eine Katastrophe nach dem Krieg, wirklich. Und da muss ich sagen, geschadet hat es nicht, aber wir wurden eben doch ganz anders behandelt. Es gab kein Taschengeld. Das haben wir nie gekriegt. Wir waren 6 Kinder. Das hätte die Mutti gar nicht bezahlen können. Kein Taschengeld und keine Sonderwünsche konnten erfüllt werden. Gar nichts. Da musste man sehen. Ich habe Schreibmaschine gelernt und ich bin in Süd aufgewachsen. Da gab es garantiert Leute, die so ein Ding noch im Keller oder auf dem Boden stehen hatte. Aber meine Mutti hat sich nicht gekümmert. Die hat dafür keinen Nerv gehabt. Und dann habe ich eben auf dem blanken Tisch habe ich Schreibmaschine schreiben, nur aufgezeichnet, habe ich Schreibmaschine gelernt und Stenografie. Wir hatten aber eine strenge Lehrerin, die hat uns gepiesackt, kommt in den ersten Schulunterricht, da sagt, Sie gehen nach Hause, Sie gehen nach Hause, Sie gehen nach Hause. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Und da hat sie die Mädchen aussortiert, die dachten schon, weil sie jetzt Bürodamen werden, sie sind schon wer. Und dann mussten sie alles wieder abmachen. Lange Fingernägel, rote Fingernägel, alles abmachen.
Ja. Was würden Sie denn den Jugendlichen und Kindern mitgeben?
Lernen müssen, ob sie wollen oder nicht. Das ist das Wichtigste. Bleibt ihnen nichts anderes übrig. Wir mussten auch sehen, wie wir zurechtkommen. Und zwar nicht einfach. Ich war ein Kind, ich hatte 2 Jahre Schule und dann lange nichts.
Dankeschön.
Ja, gut.
3, 2, 1 und Start.
Den Leuten zuhören, eine kritische Meinung bilden und miteinander und nicht übereinander reden.
Dankeschön.